Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Willkommen zu unserer Sendung. Heute haben wir eine Frau eingeladen, die derzeit sehr wenig schläft, unzählige Telefonate führt und überhaupt alles ihr Mögliche tut, um Menschen in der Ukraine zu helfen. Zugeschaltet ist uns Marina Bonders. Sie stammt von dort. Sie lebt seit 30 Jahren in Deutschland, ist von Beruf Geigerin in einem Berliner Orchester, derzeit aber vor allem damit beschäftigt, Hilfslieferungen zu organisieren und Geflüchtete zu unterstützen. Frau Bonders, ich grüße Sie herzlich.
Ja, guten Morgen.
Wenig Schlaf. Sie haben uns schon mal mitten in der Nacht Bilder zugesendet, die Sie erreichten. Frau Bonders, was tun Sie morgens eigentlich derzeit zuallererst?
Ja, also um ehrlich zu sagen, wann mein Morgen anfängt, wann mein Abend endet, das ist so ein bisschen verschwommen jetzt seit 2 Wochen. Und also das Erste, was ich nach dem Aufwachen mache, ist immer Telefon durchschauen, was ich für Nachrichten bekommen habe von meinen Freunden, Facebook reinschauen, was da gerade passiert, also solche Sachen.
Mhm.
Also mal schauen, wer online ist von meinen Freunden.
Also viel übers Internet. Was ist die letzte Nachricht, die Sie erreicht hat?
Also jetzt gerade habe ich von einer Freundin Nachricht bekommen. Ich habe sie vorgestern angeschrieben, die war längere Zeit offline. Und jetzt hat sie zurückgeschrieben, ja Marina, alles gut, bei uns ist so ein bisschen ruhiger. Und ja, das war so eine Erleichterung.
Eine sehr kleine Beruhigung am Morgen. Ukraine-Hilfe Berlin, so heißt ein Verein, in dem Marina Bonders mitarbeitet. Und sie selbst hat Heart for Ukraine gegründet, nicht erst jetzt, sondern bereits 2014, als sich Russland die Krim einverleibte. Marina Bonders, unser Gast, sie stammt selbst aus Kiew, kam vor 30 Jahren mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland. Frau Bonders, womit ist denn die Ukraine-Hilfe zurzeit am meisten beschäftigt? Was tun Sie derzeit vor allem?
Also meistens, zurzeit läuft der Betrieb 24/7. Wir müssen Medikamente schicken, wir müssen bestimmte humanitäre Güter schicken, in die Ukraine schicken. Das ist eigentlich das, was wir schon seit fast 8 Jahren gemacht haben. Nur den Umständen entsprechend müssen wir alles jetzt umstellen und viel mehr schicken, viel mehr Sachen hinsenden.
Das sagt sich so einfach. Wir schicken Medikamente in die Ukraine, um dort die medizinische Versorgung zu unterstützen. Frau Bonders, wie geht das? Sie packen in Berlin ein und dann?
Und dann, damit sind wir jetzt auch beschäftigt. Die Sache ist, also vor dem großen Krieg, vor dem 24. Hatten wir schon unsere Wege gehabt und es war eigentlich geregelt. Wir hatten so eine Logistikkette und es war alles okay. Und jetzt mit dem großen Krieg ist es natürlich wahnsinnig schwierig und gefährlich geworden. Wir mussten neue Wege finden, weil wir sammeln Spenden, wir kaufen hier Medikamente ein, wir packen hier ein, wir fahren sie bis nach polnisch-ukrainische Grenze und dann ist das.
Frau Bonders, einen kleinen Moment haben wir ein Problem mit der Leitung. Wir hoffen, dass sie gleich wiederkommt. Ich probiere es nochmal, manchmal geht das ganz schnell. Frau Bonders, grüße Sie herzlich. Und jetzt haben wir es glücklich geschafft und hoffen, dass die Leitung diesmal hält. Marina Bonders, es ist ein bisschen turbulent zwischen uns beiden, aber wir waren dabei. Sie erzählten uns gerade, wie die Transporte mit Medikamenten nach Kiew, in die Ukraine kommen und dass das ziemlich gefährlich ist. Ist denn bislang alles angekommen? Ich nehme an, das gibt dann jedes Mal eine große Erleichterung, wenn ein Transport angekommen ist.
Ja. Also beziehungsweise es ist immer eine große Spannung, wenn wir was abschicken und dann, wenn alles gut geht, wenn sie das bekommen, wenn wir die Berichte bekommen, ist große Erleichterung natürlich. Also bis jetzt war alles gut und wir hoffen auf Weiteres. Also wir haben ganz tolle Leute, die das, die ihr Leben riskieren und die Sachen dann verteilen.
Woher bekommen Sie eigentlich die Spenden? Die Medikamente? Verkaufen Sie die selber? Gibt die jemand ab? Wie läuft das?
Also Das ist, also es gibt beides. Wir arbeiten erstens nach ganz genauen Listen. Wir bekommen Listen von unseren ukrainischen Partnerorganisationen, von Krankenhäusern, und wir arbeiten sie dann ab. Und dann entweder kriegen wir Spenden, Medikamentenspende oder auch medizinisches Zubehör oder Geräte brauchen wir auch immer wieder. Das bekommen wir von manchen Firmen, von manchen Unternehmen, von Privatpersonen auch ab und zu. Beziehungsweise kriegen wir Spenden, und für diese Geldspenden kaufen wir dann die Sachen ein.
Mhm. Helfen, spenden ist ja derzeit ein großes Thema bei allen Leuten, die sich hilflos fühlen und zumindest ein bisschen was beitragen wollen. Was wird eigentlich gebraucht und was ist gut gemeint, aber nicht hilfreich?
Also ich fange damit an, was gut gemeint ist, aber was nicht hilfreich ist. Das sind zurzeit so Sachspenden wie zum Beispiel Kleidung und so weiter. Also es ist nicht so, dass es grundsätzlich nicht gebraucht ist, aber es ist immer das Erste, was man, woran man denkt, was man macht, was man spenden will. Und momentan ist die Lage so, dass die ganzen Lager überall in Deutschland, Sammellager, überfüllt sind und man nimmt keine Kleidung an. Und wir können die Kleidung seit längerem schon nicht aufnehmen, weil wir haben sehr begrenzte Kapazität und wir müssen das natürlich für die wichtigsten Sachen bereithalten. Also es ist nicht nur Medikamente, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, aber die stehen ganz explizit auf der Liste. Und ich kann nur raten, wenn die Menschen etwas spenden möchten, Sachspenden, dann müssen sie jeweilige Organisation danach fragen und die Liste beachten. Mhm. Und die Liste ändert sich manchmal auch im Laufe, also bei uns wird die Liste jeden Tag aktualisiert.
Sie selber sind so eine Art Verbindungsfrau, haben Sie uns vorab erzählt, die den ganzen Tag telefoniert, Kontakte knüpft, Kontakte hält, nicht nur zu den Menschen, die die Transporte bringen, sondern eben auch zu den Menschen in der Ukraine. Frau Bonders, wen erreichen Sie, mit wem telefonieren Sie?
Och, das ist schwer jetzt aufzuzählen. Das sind, glaube ich, hunderte von Menschen. Es sind Freunde von mir in der Ukraine, es sind Freiwillige, es sind Leute von irgendwelchen NGOs, wo ich versuche, neue Verbindungen zu knüpfen, Kontakte und so weiter. Ich kriege natürlich auch ganz viele Anfragen, Leute bitten um Hilfe, Leute bitten um Kooperationen und solche Sachen.
Und was hören Sie von den Leuten, die Sie möglicherweise in Ihren Häusern, gerade noch in Ihren Häusern oder in Ihren Kellern erreichen?
Das ist ein schweres Thema. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe Freunde, die da sitzen und sehr mutig sind und mich auch noch beruhigen. Marina, macht dir keine Sorgen, es ist ja alles okay. Es gibt Leute, die natürlich auch ihr Humor behalten. Dafür liebe ich dieses Land, weil das ist ukrainisches Humor, ist schon was Besonderes. Nicht nur jetzt, die letzten 8 Jahre haben das gezeigt. Der Krieg davor hat auch ganz viel Bösen, aber auch ganz gut, also ganz feinen Humor auch erzeugt. Und das ist das, was die Leute auch am Leben und hält und sie optimistisch hält und Kraft bringt. Aber es ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich kriege auch ganz verzweifelte Nachrichten da fühlt man sich unglaublich hilflos, wenn ich zum Beispiel Familie von meinen Schützlingen, dann die Mutter sich meldet und sagt, Marina, bitte, 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 wir müssen raus, wir wollen raus und ich kann Ihnen nicht helfen.
Das macht Sie dann natürlich ganz hilflos. Und dann sitzen Sie am Ende der Leitung und müssen irgendwie reagieren. Leichter ist es vielleicht zu reagieren, wenn so schwarzer Überlebenshumor kommt. Was kann das sein? Zum Beispiel, was gibt's da?
Also, was kann das sein?
Sehr erstaunlich. Es geht ja auch hier durch die Zeitung, dass die Leute einander Witze erzählen. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man im Luftschutzkeller ist. Aber das ist so. Haben Sie ein Beispiel, was die Leute da so sagen? Also, weil sie sagen, spezieller Humor?
Oh, ich überlege mir gerade, aber mir fällt ehrlich gesagt jetzt nicht ein. Und es gibt viele Witze, die man schlecht übersetzen kann. Deswegen, wenn mir was später einfällt, dann sage ich.
Sie haben ja bereits 2014 damit angefangen, sind immer wieder auch in die Ukraine gereist, nach Kiew, von wo Sie auch stammen.
Nicht nur nach Kiew, ich war in die Kriegszone, in das Kriegsgebiet gereist.
Da wollte ich gerade drauf sprechen.
Also, okay.
In die Ostukraine. Ja. Wann waren Sie zuletzt dort, Frau Bonders?
Also zuletzt war ich jetzt im November da, für 2 Wochen.
Das im November, das ist kurz bevor alle damals noch mehr oder weniger ungläubig darauf starten, wie viel Militär Putin an der Grenze zur Ukraine zusammenziehen ließ. Viele von uns, auch ich, konnten sich damals nicht vorstellen, bei aller Drohkulisse, dass die Truppen den Angriffskrieg tatsächlich beginnen würden und dass dieser Angriff dann auch noch dem gesamten Land gelten würde. Wie sahen Sie das bei Ihrem letzten Besuch, Frau Bonders? Was sagten Freunde und Bekannte? Lag das für Sie in der Luft?
Also die Sache ist, dieser Krieg, dieser große Krieg liegt für uns schon seit 2014 in der Luft und wir haben davor gewarnt und wir haben versucht, die Europa und die ganze Welt darauf aufmerksam zu machen, dass das wirklich passieren kann. Und ich finde es traurig, dass niemand auf uns gehört hat. Was im November, wie das aussah, es war damals, als ich da war, war ziemlich ruhig, war für mich ein bisschen ungewöhnlich ruhig. Ich habe kaum Schüsse gehört und das war alles, es war so Ruhe. Ich wusste, damals hatte ich manchmal das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht, kann es sein, dass es so Ruhe vor dem Sturm ist. Aber man freut sich natürlich, wenn man da in dem Moment ist und es ist ruhig, man freut sich natürlich, dass man keine Schüsse hört, dass die Städte nicht beschossen werden, dass die Kinder, die ich betreue, dass sie nicht in Gefahr sind, dass sie wenigstens ab und zu mal ein bisschen Normalität haben. Mhm. Deswegen, man versucht auch nicht daran zu denken. Mhm. Wir haben auch, obwohl wir eigentlich vor diesem Krieg gewarnt haben und obwohl wir eigentlich das als realistisch eingeschätzt haben und nicht als eine Schwarzmalerei, haben wir bis zum Schluss, bis um 4 Uhr morgens am 24. haben wir gehofft, dass es nicht passieren wird.
Das haben sich die westlichen Staaten und überhaupt, glaube ich, alle Leute, die in Westeuropa leben, nicht klar gemacht, dass es in der Ostukraine einen seit 8 Jahren, ich sag mal, einen schwelenden Krieg gibt. Also wenn überhaupt, herrschte ein brüchiger Waffenstillstand und immer wieder starben Menschen in den vergangenen Jahren. Sie sprachen von den Kindern. Ich habe mir das mal versucht vorzustellen. Wer dort 8 Jahre alt ist, der kennt keinen Frieden.
Ja,
und Sie haben sich viel um diese Kinder gekümmert. Wie prägt das Kinder, wenn sie nicht angstfrei auf der Straße spielen können?
Es ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Die Sache ist, man gewöhnt sich an alles und man gewöhnt sich auch an den Krieg. Und wenn man da in der Situation, an die Situation gewöhnt ist, man ist auch angepasst und irgendwie geht es. Man kann auch nicht lebenlang wirklich in dieser Spannung Angst verbringen. Diese Angst geht irgendwo, also die bleibt da, das bleibt so im Unterbewusstsein, aber man blendet manche Sachen auch aus, man gewöhnt sich halt dran. Problem ist, bei denen zum Beispiel, ich sehe das an den Kindern und Jugendlichen, die ich betreue, Problem ist, haben sie dann nicht, wenn sie im Krieg sind, sondern wenn sie rauskommen, dass sie sich wieder an die Normalität anpassen sollen.
Weil sie traumatisiert sind und gar nicht.
Also, also das Trauma, dieses Trauma kommt, also wenn man mit ihnen dort unterwegs ist, merkt man das nicht so. Also das sind Jugendliche, die haben ein bisschen mehr erwachsene Augen und aber die sind gleichzeitig auch genauso wie die Jugendlichen hier. Also die haben ihre Bedürfnisse weit weg vom Krieg. Die haben TikTok, die haben Instagram und die lackieren sich die Nägel und alles. Also man sieht denen nicht immer an, dass sie Kriegskinder sind. Aber wenn sie dann hierher kommen und dann dann kommt dieses Trauma raus, wenn sie aus der Situation sind.
Derzeit kommen ja Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Viele kommen zum Beispiel hier in Berlin am Hauptbahnhof an. Ich war ein paar Tage verreist und kam gestern zurück und mich hat wirklich tief beeindruckt und auch geschockt, wie leise das da war. Also unzählige Frauen mit ihren Kindern, fast alle ein Kuscheltier an sich gepresst. Und wo viele Kinder sind, da wird ja auch in den verwegensten Umständen ja, wird ja geschnattert, geschrien, geweint in überfordernden Situationen. Diese Kinder waren einfach still. Frau Bonders, wie erleben Sie die Flüchtlinge, die ankommen, und was brauchen Sie am dringendsten?
Also um ehrlich zu sagen, ich hatte bis jetzt keine Zeit, mit den Flüchtlingen auseinanderzusetzen, weil wir haben unseren Schwerpunkt, und ich habe dann gleich gesehen, dass es viele Leute gibt, die helfen wollen und die auch in Richtung Flüchtlinge, dass sie etwas machen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mich da nicht beimischen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das alleine das Wort Flüchtling in diesem Zusammenhang, das schneidet mir das Ohr, das tut mir weh. Ich wurde auch bereits so eine Woche, bevor der große Krieg angefangen hat, wurde ich in einem Interview wegen Flüchtlinge angesprochen. Und ich war wirklich, das ging bei mir, bei diesem Wort, ein Schock durch den ganzen Körper. Das hat gestochen wie ein Nadel. Und ich habe ein Problem mit diesem Thema. Das tut mir unglaublich weh. Und das Einzige, was ich hoffe, dass diese Menschen bald wieder nach Hause kommen und dass sie nicht Geflüchtete werden müssen.
Dass sie nicht Geflüchtete
Weil es gibt
werden
auch,
müssen. Sie hoffen ja auch alle zurückzukommen. Sie wollen,
klar,
sie sind ja wirklich mit Sack und Pack in letzter Minute rausgekommen und haben keinen sehnlicheren Wunsch, als in ihre Städte zurückzugehen. Ne?
Genau, also es ist viele Leute, warum es so ruhig ist, kann ich mir gut vorstellen. Die Leute haben das nicht begriffen, ja. Was passiert ist, man findet keine Worte. Das ist halt so, wie wenn man den Krieg zum ersten Mal erlebt. Ich habe das zum ersten Mal durchgemacht 2015, als ich in der Kriegszone war. Und ich bin danach zurückgekommen und die Leute haben mich gefragt, Marina, wie war's und wie ist das? Alle waren natürlich neugierig, wie so ein Krieg aussieht. Und ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr gebraucht, bis ich halbwegs ein bisschen erklären konnte. Und trotzdem, wenn ich versuche, etwas über den Krieg zu erzählen, es ist nicht schlimmer und nicht besser, aber es ist einfach anders und man kann das nicht beschreiben. Und in dem Moment, wo es passiert, man findet auch keine Worte.
Und man hofft so sehr, dass es kurz sein möge. Also gestern kam in einem Fernsehbericht eine Frau vor, die sagte, mit einem Lächeln, wo man merkte, dahinter steckt Angst. Ich habe was für 19 Tage. Ich habe was für 19 Tage. Dahinter, vielleicht habe ich es reininterpretiert, man meinte den Wunsch zu hören, dann kann ich vielleicht schon wieder zurück, was wohl nicht wirklich realistisch ist. Mit solchen Situationen haben Sie häufiger zu tun gehabt?
Ja, auch. Also ich habe in meinem Freundeskreis hatte ich wirklich niemand, der flüchten wollte. In den ersten Tagen des Krieges habe ich alle Freunde, mit denen gesprochen habe, die haben gesagt, nee, wir gehen nicht. Und bis jetzt habe ich auch, gestern hatte ich von einer Bekannten gehört, die ist zwar aus Kiew geflohen und die ist jetzt in der Westukraine und sie hat Möglichkeit, die ist eine Filmemacherin, die hat Kontakte zu Europa, zu Amerika, die hat Freunde überall und die wäre dort aufgenommen und sie hat gesagt, nein, ich gehe nicht aus der Ukraine, ich will nicht über die Grenze, ich will hier bleiben.
Derzeit bewundern ja auch alle den wirklich unglaublichen Mut und die Unerschrockenheit, mit der die Menschen sich verteidigen wollen. Zugleich ist Russland militärisch schlicht überlegen und niemand weiß zurzeit, wie man aus diesem Konflikt wieder rauskommen könnte. Am besten wäre wohl, es würden russische Generäle den Befehl verweigern, einfach Nein sagen, oder das russische Volk würde endlich seinen Präsidenten selbst loswerden wollen. Leider sieht es nach Letzterem nicht aus. Immerhin sind auch Panzer abgedreht, als sich ihnen Zivilisten entgegenstellten. Aber das sind bislang Einzelfälle und überprüfen kann man sie nicht. Frau Bonders, ich weiß
also
die Frage.
Ich korrigieren. Also man kann das hier von hier nicht überprüfen, aber ich weiß, dass die Vorfälle stimmen und es gibt mehr solche Vorfälle.
Das ist ja auch die.
Dass die Panzer,
so wird auch
dass
so
die
übermittelt,
Panzer abdrehen.
Ja, dass sie abdrehen.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Gibt es eigentlich, ich weiß, das ist eine waghalsige Frage, gibt es irgendetwas, Frau Bonders, das Ihnen derzeit irgendwie Hoffnung macht?
Hoffnung macht mir also zum einen, dass die Leute unglaublich stark sind und was die Armee betrifft, russische Armee ist zwar überlegen an Zahl und überlegen an Technik, aber die Motivation ist ganz anders. Also die kommen in ein fremdes Land, die wissen zum Teil nicht, wozu sie da sind, und die ukrainischen Leute, die wissen, was sie verteidigen, ja, und die Zivilisten, die stehen zusammen mit der Polizei, mit den Streitkräften, mit der Armee und helfen sich gegenseitig und versuchen, ihr Land zu verteidigen. Was mir noch Hoffnung macht, dass Europa und die ganze Welt aufwacht und wird endlich mal den Luftraum schützen. Weil das ist das Einzige, was momentan helfen würde. Das würde die Geflüchteten, das würde helfen, die Leute evakuieren zu lassen aus den Städten, die eingekesselt sind. Weil zum Beispiel, ich habe eine Bekannte in Mariupol, die steckt fest, die können nicht fliehen, die haben kaum was zu essen. Die humanitäre Hilfe wird in die Stadt nicht reingelassen, die Volontäre werden erschossen. Es wird einfach Safari gemacht auf zufällige Autos. Und die Leute können auch nicht raus, nicht evakuiert werden. Die sind, ja.
Und die Korridore, die man anbietet, waren dann plötzlich vermint.
Nein, das ist vermint und so weiter. Ja, aber das ist nichts Neues. Also für uns ist das nichts Neues. Das war schon in der Ukraine seit 2014 so. Das hat Russland auch bei anderen Kriegen gemacht. Und wenn ich das Wort grüner Korridor höre, das klingt für mich, das klingt für uns auch, es ist einerseits Hoffnung, andererseits ist das auch verdächtig. Und man weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht für die Menschen ist. Deswegen muss der Luftraum geschützt werden. Alles andere, ja, das heißt, das ganze Europa und die ganze Welt schaut so, wie die Leute einfach durch den Fleischwolk gewählt werden.
Nun hat sich Zivilisten in den letzten Tagen ja sehr viel getan. Ich kann gut verstehen, dass Sie da sehr bitter sind, weil es am Anfang sehr langsam ging. Gestern haben die Amerikaner beschlossen, wir nehmen kein russisches Öl mehr. Die Wirtschaftssanktionen sind in vollem Gange und es werden immer mehr Firmen, die sagen, mit Russland arbeiten wir nicht zusammen. Das ist natürlich keine militärische Unterstützung, aber dass Russland das nicht merkt, kann man wohl auch nicht sagen.
Nee, es ist schon gut. Ich sage immer besser später als nie. Diese Sanktionen hätte man spätestens vor acht Jahren machen müssen. Dann wäre dieser Krieg nicht passiert. Dann wären Tausende von Menschen noch am Leben. Ja? Einerseits. Andererseits ist das auch für uns eine große Hoffnung, dass das Geld für den Krieg sehr schnell aus ist in Russland. Und dass die Leute, ich meine, es liegt nicht einerseits, ja, es gibt Putin, der das alles befiehlt. Aber es kann nicht nur wirklich nur eine Person sein, es stehen noch andere Menschen dahinter, hinter diesem Krieg, ja, die das befürworten, die den Krieg treiben und so weiter. Das ist seine Umgebung, das sind bestimmte Geschäftsleute, die das Geld dafür haben und so weiter und so fort. Und das ist große Hoffnung, wenn die Leute, weil mit Putin ist mit dem Mensch kann man nicht reden. Der Mensch ist einfach unzurechnungsfähig, ja. Aber man hat eben, wir haben die Hoffnung, dass die Menschen, die um ihn herum sind, dass sie dadurch, dass ihnen der Geldhahn abgedreht wird, dass sie plötzlich aufwachen und dass sie dann irgendwie ja abziehen.
Marina Bondas ist mit ihren Eltern vor gut 30 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, nicht als Kriegsflüchtling, aber wie es war, in einem fremden Land völlig neu anfangen zu müssen, ohne irgendetwas wirklich zu verstehen. Das können Sie nachfühlen und womöglich verbindet Sie das ein wenig mental mit den Menschen, die heute fliehen müssen. Frau Bondas, wie alt waren Sie selbst, als Sie nach Deutschland kamen?
Ich war 12, das war eigentlich fast genau vor 30 Jahren sind wir gekommen, im Mai 92.
Haben Sie damals ein bisschen von der Sprache gekonnt oder alles komplett neu lernen müssen?
Also wir haben natürlich, als wir überlegt haben, nach Deutschland auszureisen, haben meine Eltern Deutsch gelernt und haben mich dann auch zum Lehrer geschickt. Ja, wir haben uns vorbereitet, weil wir wussten, wenn wir ausreisen, wenn wir in ein fremdes Land reisen, müssen wir die Sprache lernen.
Sie kamen dann ein bisschen vorbereitet, Sie kamen auch geplant. Ich will also die Situation weiß Gott nicht vergleichen. Aber trotzdem, wo haben Sie denn damals Hilfe und Unterstützung gefunden, Frau Bonders?
Unterstützung, Hilfe gefunden. Also erstmal musste man so ein bisschen suchen. Wir hatten, ja, man kann unsere Situation mit den Geflüchteten zurzeit überhaupt nicht vergleichen, weil es war geplant und wir sind ausgereist, weil wir auch nicht so gute Chancen hatten in dem Land, aber wir wurden nicht zerbombt und wir hatten die Chance, uns vorzubereiten und wir waren nicht die Einzige, die geflüchtet sind, die weggefahren sind, sondern wir hatten so auch Bekannte. Man hat sich mit Bekannten ausgetauscht und als wir nach Deutschland kamen, der Flut war nicht so da, dass die Behörden uns dann gleich aufgenommen haben und so weiter. Also wir mussten ja nicht am Bahnhof 2-3 Tage ausharren. Ja? Mhm. Wir wurden gleich ins Flüchtlingsheim aufgenommen und dann wurde alles mit Papieren geregelt und so weiter. Und mit der Zeit kamen auch ein paar Deutsche, die sich dann vorgestellt haben und die sich dann um uns ein bisschen, uns so ein bisschen an der Hand geführt haben. Mhm. Ja, aber es gab auch viele Sachen, die wir alleine, meine Eltern alleine klären mussten und ich musste da auch ein bisschen als Übersetzer antanzen und Unterstützung, weil die Sprache, die eine Seite ist, eine Sache ist, die Sprache in der Schule zu lernen oder irgendwie bei einem Kurs. Die andere Sache ist, wenn du dann in einem fremden Land bist und du hast absolut keinen Halt und plötzlich ist die Fremdsprache das Einzige und du musst dich irgendwie, du musst dich damit zurechtfinden. Mhm. Das braucht ein bisschen Zeit.
Sie stammen aus einer Musikerfamilie, spielen Geige, solange Sie denken können, sind heute Geigerin in einem großen Orchester. War das Instrument dem Kind ein Halt?
Ja, auch, ja. Also das war Geige, das war das Einzige, was ich seit meiner Kindheit gesehen habe, weil meine Eltern sind beide Geigenlehrer. Und das war der einzige Beruf, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Ich hatte, bis ich 6 war, wusste ich überhaupt nicht, dass es andere Berufe gibt. Und deswegen, ja, das war ein Halt und das war auch ein Ausweg. Das war zum Teil auch ein bisschen Verhängnis, weil als wir nach Deutschland kamen und dann im Flüchtlingsheim im 10 Quadratmeter Zimmer alle gelebt haben. Also ich musste üben, meine Eltern mussten üben und das war so ein bisschen schwierig. Wir mussten Übungsraum finden und so weiter. Mhm. Aber ja, aber das war auch ein Halt.
Können Sie derzeit üben für sich oder geht das zurzeit gar nicht, weder zeitlich noch mental?
Also jetzt seit 24. muss ich sagen, ich kann die Geige nicht wirklich in der Hand halten. Ich habe dazu, ist es als der kleine, also ich sage jetzt kleiner Krieg, großer Krieg, als der Krieg 2014 begann, war für mich und war auch für meine Umgebung, für die Leute von Ukraine Hilfe Berlin, für die ganze ukrainische Community in Berlin, war meine Geige eigentlich auch ein großes Halt. Ich habe Benefizkonzerte organisiert und das war für uns nicht einfach Spendensammlung, sondern auch ein bisschen so Trost für uns selber. Deswegen bin ich im Endeffekt 2015 im Kriegsgebiet gelandet, zufällig. Ich habe Freundin von mir vorgeschlagen, ich könnte kleine Konzerte geben, ob das ein Trost für die Leute ist. Mhm. Und die haben mich dann weitervermittelt. Und bis vor 24. war das ein großer Trost, aber momentan ist, da gab es irgendwie am 24. hatte ich einen Bruch gehabt.
Da gab es einen Schnitt. Ja. Ich frage das aber auch, weil auch immer wieder so kleine Berichte kommen, selbst in den Luftschutzkellern, manche Leute sich hinstellen, ein Lied singen, ein Akkordeon haben, ein paar Volkslieder spielen. Es gab sogar einen kleinen Film von einer Geigerin, die so eine Art kleines Konzert gab. Sicher nicht als Trost, das ist zu viel gesagt, aber dass die Töne in dem Moment doch einen gewissen Halt geben, eine Struktur, ein Gerüst. Und Sie selbst, Frau Bonders, haben ja mal ein Projekt gehabt, Musik rettet. Musik rettet klingt heute merkwürdig schief, aber vielleicht kann sie was beitragen, nicht in jeder, aber zumindest in fast jeder Situation.
Ja. Also ich sage das nach wie vor, Musik rettet wirklich. Das ist, dass ich jetzt die Geige nicht spielen kann, das ist meine persönliche, mein persönlicher Zustand. Ich hoffe, dass ich bald wieder ein bisschen zu mir komme und dass das Projekt weitermachen kann, weil bis jetzt war das ist wirklich so, dass man gerade in der Situation, ja, weil stellen Sie sich vor, Sie müssen ganze Nacht im Luftschutzkeller aushalten.
erfahren. Sie haben einfach, es macht nicht nur Angst, es ist auch langweilig, wenn sie die ganze Nacht ohne Licht sitzen. Mhm. Und da ist die Musik auch, das ist größer als Trost. Das ist ein Schluck Leben, das ist frische Luft, das ist ein Zeitvertrieb, wo die Zeit ein bisschen schneller geht und so weiter. Also ich habe selbst auch einige Beschüsse mit Geige durchlebt. Das ist eigentlich großer Trost.
Eine Hilfe, die man nicht ist. Es gibt auch Fotos von Ihnen, da stehen Sie in einem Haus, das wirklich in Trümmern liegt. Sie sind natürlich jetzt älter, nicht aus dieser Zeit, und spielen dort für dieses Musikprojekt, dem Sie hoffentlich bald wieder werden nachgehen können. Da muss sich natürlich die Situation zumindest minimal beruhigen. Aber was haben Sie in dieser Zeit mit diesem Musikprojekt, das an diesen zum Teil auch wirklich völlig zerstörten Orten stattfand? Was waren das? Da kann man ja kein normales Konzert abspulen. Das ist ja völlig fehl am Platz. Für wen haben Sie gespielt? Und was war das für Musik?
Also gespielt habe ich wirklich für alle, die das hören wollten. Ich habe in den Schulen was gemacht. Ich habe für die Erwachsene in Krankenhäusern, einfach auf der Straße, einfach auf den Spielplätzen, in irgendwelchen Kaufhäusern. Also das ist je nach Situation und angefragt. Ich wurde ständig angefragt. Ich hatte bis zu 4-5 Konzerte täglich gehabt. Und ich mache nicht einfach nur reine Konzerte, sondern ich habe ein Programm entwickelt. Das ist so ein bisschen Musikvermittlung, ein bisschen, wenn ich mit Kindern arbeite, musikalische Spiele. Das hat so ein bisschen therapeutischen Ansatz und das ist so je nachdem. Ich mache auch sehr viel mit Kommunikation, mit Unterhaltung einfach. Zwischen den Stücken spreche ich mit Leuten und fange Gespräche an, damit sie sich aussprechen, damit wir kommunizieren können. Und einerseits muss ich sagen, okay, man kann sich hier, wenn man so in Philharmonie denkt und große Säle, es ist schon was anderes, aber das ist auch die Umgebung, in der ich gespielt habe, das ist auch etwas Unglaubliches und das verleiht der Musik auch eine ganz besondere Note.
Es ist existenziell.
Also auch wenn ich vor 20, genau, was, wenn ich vor 20 Leute, ehrlich gesagt spiele ich das viel lieber, wenn ich in irgendeinem zerschossenen Raum oder unter der freiem Himmel oder was weiß ich wo für 20, 30 Leute spiele. Ich habe wenig Publikum, aber ich kann jeden persönlich erreichen. Ich habe Kontakt zu jedem persönlich und das macht die Sache aus und das bringt den Leuten auch viel mehr. Und das bringt mir auch.
Wir wünschen Ihnen sehr von hier aus, dass das hoffentlich in Bälde wieder möglich ist. Marina Bondas hat uns heute berichtet von ihrem Ukraine-Hilfsprojekt, von der verzweifelten Situation der Menschen dort, von den Nachrichten, die sie erreichen. Sie selbst ist tatkräftig, aber sicherlich auch oft ziemlich am Rand ihrer Kräfte und auch verzweifelt. Frau Bondas, was werden Sie denn heute noch tun?
Also jetzt, wenn wir das Gespräch beenden, muss ich erstmal die ganzen Nachrichten durchgucken, was ich auf dem Handy habe. Das könnten Meldungen sein, das könnten irgendwelche Anfragen sein. Davon hängt ab, wie ich dann weiter agiere. Dann muss ich wahrscheinlich weiter mit bestimmten Organisationen kommunizieren und so weiter. Die Situation ist momentan, es ist nicht nur so, dass wir uns den Umständen anpassen und unser Betrieb umändern müssen, sondern das geht alle Organisationen und auch alle Privatleute. Und man muss so bestimmte Kommunikationswege, man muss bestimmte Verbindungen herstellen, damit nicht alle alles machen, sondern damit man sich ein bisschen aufteilt, so damit Chaos vermieden wird. Weil in den letzten Tagen dadurch, dass viele Leute helfen wollten und viele gleich alles wollten und dann kamen gleich verschiedenste Hilferufe, verschiedenste Anfragen, hat das so ein bisschen Chaos beigebracht. Und mit diesem Chaos müssen wir jetzt, dieses Chaos müssen wir jetzt alle gemeinsam irgendwie regeln und so bestimmtes, sage ich nicht unbedingt Strukturen, aber so bestimmte Muster schaffen, damit, wenn mir eine Anfrage kommt, die ich nicht bearbeiten kann, dass ich die Leute gleich verweisen kann auf ganz konkrete Telefonnummer, auf ganz konkrete Kontakte, sowas.
Frau Bondas, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Ihnen das gelingt. Ich wünsche Ihnen viel, viel Kraft für Ihre Arbeit und bedanke mich von Herzen dafür, dass Sie sich heute diese Stunde Zeit genommen haben, um uns von Ihrer Arbeit und auch ein klein wenig von sich zu erzählen. Alles Gute, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch.